Wenn dich Tarot interessiert, du aber bis jetzt keinen Zugang zu den Karten gefunden hast, dann bist du hier richtig. Ich bin Ivana und hier findest du meine Tipps und Erfahrungen, damit du eine tiefe Verbindung zu den Karten und zu dir selbst aufbauen kannst. Ich möchte heute mit dir über Symbole sprechen, denn gerade beim Wade-Smith-Deck gibt es ganz, ganz viele Symbole und manchmal kann das richtig erschlagend sein, wenn wir hier beim Rad des Schicksals richtig viele Symbole da sind. Da sind vier Wesen in den Ecken, da sind Wesen am Rad, da sind Schriftzeichen, da sind alchemistische Symbole. Also das kann schon sehr verwirrend und überfordernd sein, gerade am Anfang. Und heute schauen wir uns an, wie du den Symbolcode knacken kannst. Die Symbole im Wade-Smith-Deck haben alle eine Bedeutung und das macht es teilweise so schwierig und so herausfordernd, gerade am Anfang, neben den ganzen Bildern auch die Symbole zu verstehen und neben den ganzen vielen Bedeutungen, die du vielleicht schon in den Büchern gelesen hast oder in Videos oder in Podcasts gehört hast, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber Symbole sind wichtig, denn sie sind Zeichen. Und sie haben eine bildhafte Sprache, sie stehen für etwas. Aber für was? Und das ist die große Frage. Und du kannst dich den Symbolen in relativ einfachen Schritten nähern. Später werde ich das dir auch noch an zwei Beispielen ganz klar zeigen. Also fang einfach mal mit dem an, was du schon kennst. Welche Symbole sagen dir schon etwas? Was verbindest du schon mit den einzelnen Symbolen? Also was verbindest du zum Beispiel mit Wolken oder mit Kronen oder mit der Sonne? Und bei den Symbolen sprechen wir jetzt nicht von den Symbolen, die für die einzelnen Reiche stehen. Also wir sprechen jetzt nicht über die Schwerter, die Kelche, die Münzen und die Stäbe, sondern die ganzen anderen Symbole, die du auch auf der Karte findest. Also wie gesagt, mit welchen Symbolen kannst du schon was anfangen? Welche sind dir bekannt? Vielleicht hast du auch schon was zu der Lemniskarte, zu dem Unendlichkeitszeichen gelesen und kannst auf dieses Wissen zurückgreifen. Also bewege dich erstmal auf vertrautem Boden. Das macht dich dann schon wieder etwas sicherer und da verlierst du dich nicht in, ja, Fragezeichen. Als zweiten Schritt schau dir einfach an, welche Symbole wiederholen sich. Zum Beispiel Wolken kommen auf ganz, ganz vielen Karten vor, genauso wie Burgen und Schlösser. Und da guck einfach mal das ganze Deck durch und fang auch so ein bisschen an, das Deck zu entdecken, die Karten zu entdecken. Und guck, wo sind Wolken, wo sind Bäume, wo sind die Unendlichkeitszeichen, die rote Feder, wo wiederholen sich die Symbole? Und fang mit diesen Symbolen an, denn wenn die häufig vorkommen, und du sie dir erschlossen hast, dann hast du schon mal einen riesigen Wissensschatz, auf den du zurückgreifen kannst. Und von da aus kannst du dich einfach immer weiter vorarbeiten. Dann schau dir einfach an, wie sich die Symbole unterscheiden. Guck dir zum Beispiel die Wolken an. Manchmal sind es so richtig schön flauschige Schäfchenwolken. Manchmal sind es zerrissene Wolken. Und guck dir den Zusammenhang mit der Karte an. Was verstärken sie? Was verdeutlichen diese unterschiedlichen Darstellungen der Wolken? Als nächsten Schritt überleg dir, was du wirklich mit diesen Symbolen verbindest. Was bedeutet zum Beispiel ein Löwe für dich? Was bedeutet eine Weltkugel für dich? Was bedeuten Sonnenblumen für dich? Über die Sonnenblumen sprechen wir gleich. Und schreib das einfach auf. Und da gibt's kein richtig und kein falsch. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du definitiv, dass ich der Meinung bin, dass es keine absolute Wahrheit im Tarot gibt. Also schreib frei von der Leber weg, was du mit den Symbolen verbindest, was dir dazu alles einfällt, welche Assoziationen du hast, wo du sie vielleicht schon gesehen hast, wo du sie erlebt hast. Also sammel da einfach. Und der letzte Schritt ist, wenn du dir diese ganzen Sachen schon überlegt hast, also welche Symbole kennst du schon, welche wiederholen sich, wie unterscheiden sie sich, was verbindest du damit, dann recherchiere weiter. Denn dann wird es wirklich spannend herauszufinden, was für mythologische Hintergründe stecken vielleicht hinter dem einen oder anderen Symbol, welche historischen Hintergründe stecken dahinter. Die Blumensprache, wie gesagt, bei der Sonnenblume kommen wir gleich drauf, steckt dahinter und. Und so wird dein Wissen ganz automatisch erweitert und du erarbeitest es dir auch selber. Und das ist wirklich das Wichtige, dass du nicht anfängst, irgendwie Quellen heranzuziehen und da das Wissen von anderen auswendig zu lernen, sondern wenn du es dir selber erschließt, dann kannst du es dir viel, viel leichter merken. Das kennst du bestimmt auch von anderen Tätigkeiten. Wenn man etwa über etwas liest, ist es etwas ganz anderes, wie wenn man etwas macht. Und wenn du etwas selber herausfindest, wird es eher deins und es formt dann deinen eigenen Weg. Aber tauchen wir jetzt mal konkret in zwei Symbole ein. Ich habe bewusst mir welche genommen, die nicht so häufig auftauchen, denn jetzt mit ganz, ganz vielen Karten herumzuhantieren, wäre etwas umständlich und es wäre vielleicht auch etwas zu viel. Das erste Symbol, was ich mir herausgenommen habe, das auf zwei Karten vorkommt, ist die Sonnenblume. Die kommt hier einmal bei der Sonne vor. Da hast du hier vier Sonnenblumen und du hast die Sonnenblume hier bei der Königin der Stäbe. Und wenn wir jetzt mal wirklich diesen Prozess durchgehen, was verbindest du mit Sonnenblumen? Also ich verbinde Lebensfreude damit, Optimismus. Und wenn ich mir die Sonnenblumen anschaue, die drehen auch ihren Kopf, also die wenden sich der Sonne zu, die wenden sich etwas Positivem zu, die wenden sich dem Licht zu. Ja, ich verbinde sie einfach auch mit Sommer. Und wenn ich Sonnenblumen sehe, dann fange ich das Lächeln an, weil die einfach sowas Positives, sowas Schönes, sowas Strahlendes haben. Und beim Strahlen sind wir schon bei der Königin der Stäbe. Und im 18., 19. Jahrhundert, so im viktorianischen Zeitalter, da war etwas sehr beliebt, gerade auch im viktorianischen England, und das war die Blumensprache. Also das war so ein Geheimcode, mit dem man Botschaften überbringen konnte. Und das Waitsmith-Deck ist am Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Also die Menschen waren da noch von dieser viktorianischen Ära beeinflusst und sie erkannten auch diese Codes, diese Blumensprache. Und die Sonnenblume, die steht für Stolz, für Erhabenheit, für Lebensfreude, für Wärme, auch für bedingungslose Treue und für Loyalität. Woher das kommt, darauf komme ich gleich. Aber du siehst, gerade das, was auch ich ganz stark mit der Sonnenblume verbinde, vielleicht auch du, mach dir da deine eigenen Gedanken, das findet sich in dieser Blumensprache, in dieser Symbolsprache auch schon wieder. Und wenn du in die Mythologie eintauchst, dann gibt es auch eine Legende, die zu der Sonnenblume passt, woher die Sonnenblume kommt und warum sie sich nach der Sonne ausrichtet. Es gab mal eine Nymphe oder ein junges Mädchen, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, Clytia, und die war in Apollo, in den Gott der Sonne und des Lichtes verliebt. Und er hatte auch was mit ihr gehabt. Und wie Götter so sind, irgendwann war er der guten Clytia überdrüssig und wendete sich Leukote zu. Und Clytia war natürlich nicht so besonders begeistert davon, dass sie sitzen gelassen wurde und hat dem Vater ihrer Nebenbuhlerin das gesteckt, dass seine Tochter etwas mit Apollo hat. Der Vater war auch not amused und hat seine Tochter ganz heftig bestraft. Er hat sie nämlich lebendig begraben. Und Apollo war natürlich stinkesauer. Clytia hat gehofft, wenn die Nebenbuhlerin weg ist, dann kann ich wieder Apollo erobern, aber dem war nicht so. Apollo war furchtbar sauer über diesen Verrat und hat sich endgültig von Clytia abgewendet. Und so lag sie 9 Tage und 9 Nächte darbend und leidend, ohne was zu essen und ohne was zu trinken, auf einem Stein. Und die Götter hatten dann irgendwann mal Mitleid mit ihr und verwandelten sie in eine Sonnenblume. Also mit ihren Wurzeln war sie dann mit dem Boden fest verbunden, konnte sich also nicht mehr bewegen, konnte nichts mehr, in Anführungszeichen, anstellen. Aber sie richtete sich immer wieder nach der Sonne aus, nach ihrem Geliebten, der sie so schmählich im Stich gelassen hat. Und wenn du diese Geschichte hörst, diese eigentlich ziemlich traurige Geschichte, dann weißt du schon, was es mit bedingungsloser Liebe und Treue zu tun hat. Das war nämlich Clytia, die Apollo so sehr geliebt hat, dass sie auch ja etwas gemacht hat, was nicht so die feine englische Art war, jemand verraten hat und zum Tode verurteilt hat indirekt. Aber sie war blind vor Liebe und sie hat sich nach der Sonne immer ausgerichtet und so tut's die Sonnenblume auch heute. Und wenn du das weißt, wenn du das alles zusammennimmst, dann hast du schon mal eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Tiefe für die Karten. Und wenn du dir das mal anschaust, die stolze Sonnenblume, die strahlt, die sich nach der Sonne ausrichtet. Die Sonne leuchtet und strahlt natürlich auch. Und das Sonnenlicht wird ja auch zum Beispiel vom Mond reflektiert. Deshalb leuchtet der Mond nachts. Und ohne Sonne gäbe es kein Leben. Und dafür steht ja auch die Sonnenblume mit ihren vielen Blütenblättern. Die sieht ja auch wie eine Sonne aus. Und die Königin der Stäbe, das ist die Strahlende, die Diva. Voller Lebensfreude, voller Vitalität. Also all das, was man mit der Sonnenblume verbindet. Und bei der Sonne liegt es natürlich auch nahe, die Sonnenblume dort zu verankern. Und sind hier vier Sonnenblumen, also die vier, wenn du da noch die Numerologie mit reinbringst, die steht für Stabilität, für Ordnung. Also da ist diese Lebensfreude, dieser Optimismus, diese Wärme, das hat eine gewisse Stabilität, das ist gefestigt, der lässt sich nicht so leicht auch aus seiner Lebensfreude rauskicken. Und ja, der Optimismus ist diesem Kind, diesem Sonnenkind quasi ins Gesicht geschrieben. So viel zur Sonnenblume. Und das andere Symbol, was ich mir herausgesucht habe, ist der Granatapfel. Und den findest du auch auf zwei Karten. Hier bei der Hohepriesterin auf dem Vorhang und hier bei der Herrscherin auf diesem Kleid. Manche sagen, dass das Rosen sind, aber wenn man ganz genau hinschaut, sind das aufgebrochene Granatäpfel. Und dazu gibt's auch eine Legende, aber dazu gleich mehr. Der Granatapfel. Wenn du schon mal einen gegessen hast oder wenn du versucht hast, schon mal einen zu schälen, es ist eine Riesensauerei. Denn dieser rote Fruchtsaft, den kriegst du nirgends mehr raus, so ähnlich wie Blut. Blut kriegst du auch aus weißen Sachen ganz, ganz schwer raus. Und er ist rot. Die Früchte sind saftig. Aber wenn du auf den Kern drauf beißt, dann ist es auch eine gewisse Bitterkeit ist da. Und diese blutrote Farbe, diese vielen Kerne, wenn du eben so einen Granatapfel aufbrichst, die stehen für Blut, für Fruchtbarkeit, für Weiblichkeit. Aber diese Bitterkeit der Kerne steht auch für Tod. Weil Leben und Tod werden quasi in dieser Frucht vereint. Der Granatapfel ist eben wegen dieser Assoziation auch wegen Fruchtbarkeit mit Venus, mit der Göttin der Liebe verbunden und auch mit Juno, der römischen Göttin der Ehe. Und die Bräute trugen früher im alten Rom Kränze aus Granatapfelzweigen. In Persien, also im heutigen Iran, wo der Granatapfel mitunter auch herkommt, da steht er für Unbesiegbarkeit, für Lebenskraft. Im Judentum steht er für den Reichtum des gelobten Landes. Also ganz, ganz viele positive Assoziationen, aber eben auch durch die Bitterkeit der Kerne Assoziation mit dem Tod. Und Aphrodite wurde ja auch mit Venus gleichgesetzt und da hast du hier auch dieses Venus-Symbol. Und die Herrscherin, die steht ja auch für Fruchtbarkeit, für Weiblichkeit. Also das passt alles wunderbar zusammen und für die Sachen neu in die Welt zu bringen. Also auch Fruchtbarkeit, fruchtbare Ideen, nicht nur für Mutterschaft im herkömmlichen Sinn, sondern auch für Kreativität, für etwas Neues erschaffen. Und wenn du dieses Ganze dir vergegenwärtigst, fragst du dich vielleicht, was hat hier die Hohepriesterin mit der Fruchtbarkeit zu tun? Nun, hier ist es eher ein Symbol der erwachenden Weiblichkeit, der weibliche Aspekt. Wenn du genau hinschaust, hast du hier diesen Granatapfel, der sich gerade öffnet. Bei der Herrscherin ist es der offene Granatapfel. Also da ist noch etwas im Verborgenen. Da zeigt sich's noch nicht. Und wenn du genau hinschaust, hast du hier noch diese Palmwedel, diese Dattelpalmen, die so nach oben ragen. Da hast du eben das weibliche und das männliche Symbol. Genau wie du hier die Dualität mit der schwarzen, mit der weißen Säule hast. Die Dualität spiegelt sich auch mit der 2 wieder. 2 Wege, 2 Abwägungen, männlich-weiblich, Licht und Schatten, hell und dunkel, Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Diese ganzen Dualitäten spiegeln sich zum Teil eben auch bei der Hohepriesterin wieder. Und insofern macht es auch durchaus Sinn, dass der Granatapfel bei der Hohepriesterin mit dabei ist. Und wie gesagt, zum Granatapfel gibt es auch eine griechische Legende. Da gab es den Unterweltgott Hades, der sich in Persephone, die Tochter der Erdgöttin Demeter, verguckt hat. Und er hat sie auch in seine Unterwelt gelockt. Und während Persephone in der Unterwelt war, suchte ihre Mutter Demeter sie auf der ganzen Welt. Und Demeter, die Erdgöttin, die Fruchtbarkeitsgöttin, hat dann in Anführungszeichen ihren Job einfach nicht gemacht. Und es gab keinen Frühling, keinen Sommer mehr. Alles war tot, weil einfach die Erdgöttin so traurig war, weil ihre Tochter nicht da war. Und irgendwann haben die Götter gesagt, nee, so geht das nicht weiter. Und Zeus, der Göttervater, hat Hades dann aufgegeben, Persephone wieder zu entlassen. Aber er wollte natürlich auch nicht, dass sie ewig lang weg ist und für immer weg ist. Also hat er ihr Granatapfelkerne zu essen gegeben. Aber der Grund ist, wenn du etwas in der Unterwelt isst, dann bleibst du dort auch verhaftet. Aber weil es nur sehr wenige Kerne waren, ging die Geschichte am Ende so aus, dass Persephone natürlich wieder auf die Erdoberfläche zurückgekommen ist, aus der Unterwelt raus ist. Demeter war glücklich. Der Jahreskreis fing wieder an zu funktionieren. Alles hatte seine Ordnung. Aber für eine bestimmte Zeit des Jahres musste Persephone wieder, weil sie die Kerne gegessen hat, in die Unterwelt zurückkehren. Da siehst du auch schön die Dualität zwischen Leben und Tod. Und so kannst du wirklich in die Symbolik, in die Mythologie eintauchen. Und es macht dir die Symbole des Tarot einfach viel verständlicher. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einige Erkenntnisse mitgeben. Erinnere dich nochmal dran, wie du dir die Symbole erschließt. Also welche kennst du schon aus deinem Alltag, aus deinem Leben? Welche wiederholen sich? Wie unterscheiden sie sich? Was verbindest du damit? Jetzt weißt du schon einiges mehr über die Sonnenblume und über den Granatapfel. Und recherchiere einfach weiter. Und nicht nur Tarotbücher, sondern auch wirklich diese ganzen alten Legenden, diese ganzen Göttergeschichten. Und das wird dir mit Sicherheit das ein oder andere Aha-Erlebnis geben.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über deine positive Bewertung. Online findest du mich unter ivanatrobeck.com und auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube oder TikTok unter meinem Namen. Schau doch mal vorbei, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Ivana.